SRF 1.
Uhr, willkommen zum Rendezvous, dem Politik- und Wirtschaftsmagazin von Radio SRF. Wegen der Zweitwohnungsinitiative könnten zahlreiche Arbeitsplätze verloren gehen, sagt das Staatssekretariat für Wirtschaft und rechnet vor. Wir rechnen nach. Später in der Sendung Besuch beim Pferdemetzger im Zürcher Oberland.
Wenn der Reiter das Ross bringt, ja, es ist nicht immer schön, aber es ist unser Business.
Wir hören, wann der Pferdemetzger auf kanadisches Pferdefleisch ausweicht. Und Lara Gut, sie ist unsere Beste auf der Skipiste. Schwieriger ist es für die 21-Jährige im Rampenlicht.
Ich komme bei der Pressekonferenz, ich huste, weil es ist einfach trocken war. Und man fragt mich wieder, bist du krank? Und dann, im Moment, du hast einfach gesagt, nein, ich bin nicht krank. Und wieso müsst ihr einfach immer suchen, etwas, das nicht stimmt oder immer das Negative schreiben?
Vor dem nächsten Weltcuprennen ist Lara Gut jetzt im Tagesgespräch. Rendezvous mit Ivana Pribakovic und Andrea Apül. Sie hat die Nachrichten.
Das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO hat untersuchen lassen, welche Auswirkungen die Zweitwohnungsinitiative für die betroffenen Regionen hat. Die zwei Gutachten zeigen, das hängt stark davon ab, wie das Parlament die Initiative im Gesetz umsetzen wird. Im Moment ist erst eine Verordnung des Bundesrats in Kraft. Wenn das neue Gesetz dieser entspricht, dürften laut Gutachten 8.600 Arbeitsplätze verloren gehen, verglichen mit der Situation ohne Zweitwohnungsinitiative. Das ist ein Minus von 0,8%. Der Schweizer Exportbranche ist der Start ins neue Jahr geglückt. Die Ausfuhren stiegen im Januar um 4,5% auf fast 17 Milliarden Franken. Wie die Zahlen der Eidgenössischen Zollverwaltung zeigen, konnten vor allem die Exporteure für Nahrungs- und Genussmittel zulegen. Und da vor allem der Sektor Getränke. Aber auch bei den Kaffeeprodukten und beim Käse gab es eine Zunahme. Die Importe stiegen im Januar nur leicht an, auf total 14,5 Milliarden. Das Referendum gegen das Epidemiengesetz ist zustande gekommen, das Volk wird also darüber abstimmen. Wie die Bundeskanzlei mitteilt, sind über 77.000 der eingereichten Unterschriften gültig, nötig wären 50.000. Mit der Revision des Epidemiengesetzes will der Bund den Schutz vor übertragbaren Krankheiten verbessern, zum Beispiel der Schweinegrippe. Mehrere Referendumskomitees hatten kritisiert, das neue Gesetz könnte zu einem staatlich verordneten Impfzwang führen. Dem widersprechen Vertreter des Bundes. An Sonntagen und in der Nacht sollen Läden auch in Zukunft grundsätzlich geschlossen bleiben. Dieser Meinung ist der Bundesrat. Er empfiehlt dem Parlament, gegen eine Motion aus den Reihen der Grünliberalen zu stimmen. Diese wollten, dass alle kleinen Läden mit weniger als 120 Quadratmeter rund um die Uhr hätten geöffnet sein dürfen und nicht nur Tankstellenshops, wie geplant ist. Das Versicherungsunternehmen AXA Winterthur hat im vergangenen Jahr mehr eingenommen, aber weniger verdient. Der Reingewinn ging um mehr als die Hälfte auf 875 Millionen Franken zurück. Der Rückgang hängt unter anderem damit zusammen, dass AXA Winterthur Unternehmensteile verkauft hat. Der größte Versicherer auf dem Schweizer Markt steigerte den Umfang der Prämien um 3% auf 11,5 Milliarden Franken. Die verstaatlichte europäische Bank Dexia hat auch letztes Jahr einen Verlust gemacht. Er beträgt fast 3 Milliarden Euro. Beteiligungen in der Türkei, Luxemburg und Frankreich mussten billiger veräußert werden als erwartet. Dexia war in der Finanzkrise kollabiert und musste mit staatlichen Hilfsgeldern von mehr als 70 Milliarden Euro stabilisiert werden. Die Bank gehört heute dem französischen und dem belgischen Staat. In der syrischen Hauptstadt Damaskus ist eine Autobombe explodiert, vor einem Gebäude der Baath-Partei, der Partei von Bashar al-Assad. Dabei wurden mindestens 31 Personen getötet, wie mehrere Agenturen melden. In Kamerun hat der Informationsminister Meldungen dementiert, wonach eine entführte französische Familie freigekommen sei. Die Meldung war zuvor von einer Fernsehstation verbreitet worden, die sich auf Quellen in der Armee Kameruns berief. Die Familie war Anfang Woche während einer Exkursion in den Wasa-Nationalpark nach Nigeria verschleppt worden. Schwer bewaffnete Männer haben in Kenia eine Moschee gestürmt und 7 Menschen getötet. Gemäß den lokalen Behörden schossen die Täter wahllos um sich. Die Region nahe der Grenze zu Somalia ist von Spannungen geprägt. Seit die kenianische Armee im Oktober 2011 in Somalia einmarschierte, um die islamistischen Shabab-Milizen zu bekämpfen. Ob die Tat mit den bevorstehenden Wahlen in Kenia zusammenhängt, ist unklar.
Rendezvous, weiter geht es mit diesen Fragen. Was, wenn im Alpenraum wirklich 8600 Stellen in der Baubranche verloren gingen? Wie schlimm wäre das wirklich? Und wie realistisch sind diese Zahlen? Von den 72 Millionen an Daniel Vasella wussten die Aktionäre nichts. Wieso nicht, fragen wir Experten.
Unsere Untersuchung hat aufgezeigt, dass zwar die überwiegende Mehrheit der Geschäftsberichte verständlich sind, aber nur knapp die Mehrheit transparent.
Wir erklären. Schweizer Exportunternehmen geht es also gut. Wir sagen, was sie beflügelt und was das Schweizer Skitalent Lara Gut beflügelt, erfahren wir um 1 im Tagesgespräch in einem von Lara Guts seltenen langen Interviews. Und damit kurven wir weiter zu Börse und Wetter.
Die Daten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 7531 Punkten, minus 1,3%. Der Euro wird zu 1.22,85 gehandelt, der Dollar zu 93,21. Das Wetter. Am Nachmittag ist es oft bewölkt, stellenweise fällt etwas Schnee. Am Nordrand der Schweiz sowie in den Alpen gibt es teils längere sonnige Abschnitte. Die Höchstwerte liegen bei 0 Grad, dazu bläst eine zügige Brise. Im Süden fällt zeitweise Schnee bei maximal 3 Grad. Morgen Freitag und am Wochenende lassen Hochnebel und Wolken die Sonne nur selten durch. Ab und zu schneit es auch leicht. Einzig in den Alpen gibt es immer wieder längere sonnige Phasen. Im Norden ist es kalt, mit Höchstwerten zwischen minus 4 und 0 Grad und Biese. Im Süden werden bis 6 Grad erreicht.
In den Tourismusgebieten im Alpenraum waren die Befürchtungen groß, nachdem das Volk die Zweitwohnungsinitiative angenommen hatte. Befürchtungen, viele Stellen könnten verloren gehen, vor allem in der Bau- und Tourismusbranche. Ja, es würden Stellen verloren gehen, bestätigt jetzt das SECO, das Staatssekretariat für Wirtschaft. Inlandredaktorin Monika Zumbrum.
Die breit angelegten Studien des Staatssekretariats für Wirtschaft SECO reihen säuberlich die möglichen Auswirkungen der Zweitwohnungsinitiative aus, je nach liberaler oder restriktiver Umsetzung. Hauptszenario beim SECO ist ein Verlust von 8.600 Arbeitsplätzen bis 2015 in der Bauwirtschaft, Immobilienbranche und Gastgewerbe. Die Schätzungen basieren auf der Verordnung des Bundesrats, die die Umsetzung der Initiative bis auf Weiteres regelt. Richard Kempf vom SECO.
Die regionale Wirtschaft wird das spüren. In einzelnen Regionen wird das ein schmerzhafter Anpassungsprozess sein. Wir gehen aber davon aus, dass es insgesamt für den Alpenraum volkswirtschaftlich verkraftbare Effekte sein werden.
Im Laufe der Jahre würden sich die betroffenen Gebiete an die neuen Rahmenbedingungen anpassen, so die Interpretation des SECO. Heißt, andere Bereiche ausbauen, wie zum Beispiel Renovationen, statt den Bau neuer Zweitwohnungen. Das SECO ließ noch 3 weitere Szenarien untersuchen. Eine liberalere Umsetzung, eine strengere und ein Szenario extrem. Dabei sei festzustellen,
dass es auf jeden Fall negative Effekte geben wird, auch wenn man, sag ich mal, tourismus- und wirtschaftsfreundliche Regulierungen wählt.
Wie etwa mehr Ausnahmen, etwa bei der Umwandlung von Erst- in Zweitwohnungen, sagt Richard Kempf zur milden Variante, die bis 2015 knapp 6'000 Arbeitsplätze weniger ausgeht. Das strenge Szenario lässt nur kleinen Spielraum für Ausnahmen, betrifft die alpine Baubranche stärker und rechnet bis in 2 Jahren mit 10'000 weniger Beschäftigten. Im extremen Szenario wiederum gehen die Studien von einer wortwörtlichen Umsetzung der Initiative aus und einem Verlust von bis zu 13'000 Arbeitsplätzen.
Man sieht es dann auch, dass mittellangfristig kaum eine Entspannung stattfinden wird. Also hier verlieren wir sehr viele Arbeitsplätze, von denen dann auch kaum mehr etwas zurückgewonnen werden kann.
Die Studien fließen in die Diskussion über die Umsetzung der Zweitwohnungsinitiative ein, die derzeit in einer Arbeitsgruppe laufen. Entscheiden über das neue Gesetz wird das Parlament.
Und Monika Zumbrum, die die Studie angeschaut hat, sitzt jetzt neben mir im Studio. Monika Zumbrun, die Studie erachtet es also als wahrscheinlichstes Szenario, dass wegen der Zweitwohnungsinitiative 8.600 Arbeitsplätze verloren gehen könnten. Wie realistisch ist diese Annahme?
Das ist sehr schwierig zu sagen. Es ist ja die Basisannahme des Bundes und bezieht sich auf die Eckpunkte der Verordnung des Bundes, die seit Anfang Jahr in Kraft ist. Es ist auch ein Szenario, das realistische bzw. Eckpunkte hat, die man schon kennt. Ob dieses Szenario aber also diese Rahmenbedingungen dann auch wirklich ins Gesetz fließen werden, im Gesetz festgeschrieben werden, das lässt sich noch nicht sagen. Die Gegner der Initiative jedenfalls machen sich große Sorgen und rechnen mit für sie Schlimmerem. Heute Morgen konnten wir mit dem Geschäftsführer der Regierungskonferenz der Gebirgskantone sprechen und Fadri Ramming sagt es so.
Das sind äußerst empfindliche wirtschaftliche Auswirkungen für das Berggebiet und es wird so sein, dass das nicht einfach gleichmäßig verteilt ist, sondern dass es in verschiedenen Ortschaften zu Schocks kommen kann und das erfüllt uns mit großer Sorge.
Das sagten also die von der Seite, die ursprünglich gegen die Zweitwohnungsinitiative waren. Was sagen denn die Initianten der Zweitwohnungsinitiative auf diese Studie?
Dort ist man sehr skeptisch, ob die Auswirkungen wirklich so massiv sein werden, was Arbeitsplatzverluste angeht. Die Bau- und Tourismusindustrie in den Berggebieten müssten sich neu ausrichten, hieß es bei den Initianten heute Morgen. Für sie bestätigen die SECO-Zahlen auch, dass die Zweitwohnungsinitiative mehr denn je nötig gewesen sei, wie es Vera Weber vom Initiativkomitee sagte.
Es stimmt mich wirklich nachdenklich, wenn ich solche Zahlen höre. Das würde heißt, ohne Zweitwohnungsinitiative, dass man einfach wie wild weitergebaut hätte. Und das zeigt für mich wirklich aus, wie nötig unsere Initiative war, um eine Bremse zu bringen in diesem Bauwahn.
Zwei Seiten, also zwei Meinungen. Lässt sich nun abschätzen mit einem Blick nach vorne, ob diese Berechnungen die Abstimmung über das Raumplanungsgesetz beeinflussen werden, über die wir ja Anfang März abstimmen und falls ja, auf welche Art?
Ich wäre da sehr, sehr vorsichtig. Es könnte schon einen Einfluss haben. Immerhin zeigte die GFS-Studie gestern zum Abstimmungsverhalten oder das, was kommen wird, dass es doch immerhin sehr viele Unentschlossene hat, also es eine große Unsicherheit gibt. Aber die Zweitwohnungsinitiative betrifft ja nur einen sehr kleinen Bereich der Raumplanung. Beim Raumplanungsgesetz, über das wir am 3. März abstimmen, geht es hingegen wirklich um die Zersiedelung im Allgemeinen und um die Raumplanung in den großen Dimensionen, inklusive Versäumnisse der letzten Jahrzehnte. Und ich denke, da können die Leute sehr wohl unterscheiden.
Besten Dank für diese Einschätzungen, Monika Zumbrun. $72 Millionen waren mit Daniel Vasella für ein Konkurrenzverbot abgemacht, aber die Aktionäre wussten nichts davon. Sie konnten es nicht wissen. Denn im Vergütungsbericht fehlten die notwendigen Details. Und wäre der Geheimvertrag nicht ans Tageslicht gekommen, hätten die Novartis-Aktionäre morgen an der Generalversammlung in Basel das Novartis-Lohnsystem abgesegnet, ohne den nötigen Durchblick. So geht das nicht mehr, sagen Experten. Vergütungssysteme sollen in Zukunft klar und deutlich sein. Thomas Oberer.
Die Anlagestiftung Ethos vertritt eine große Zahl von Schweizer Pensionskassen und nimmt deren Aktionärsinteressen wahr. Auf Druck von Ethos hat Novartis in den letzten Jahren sein Vergütungssystem überarbeitet. Die aktuelle Version gehe in die richtige Richtung, sagt Ethos-Chef Dominik Biedermann. Endlich wisse man, wie die Millionensaläre berechnet würden. Doch der Fall Vasella habe ein neues Problem gezeigt. Spezialabmachungen würden oft noch versteckt.
Selbstverständlich sollte das klar ausgewiesen sein, diese verschiedenen speziellen Abmachungen, die nicht selbstverständlich sind. Unserer Meinung sind diese Verträge nicht akzeptabel.
Der Vermögensverwalter Z-Capital in Zug hat die Jahresberichte und die Vergütungssysteme von 150 börsenkotierten Firmen in der Schweiz untersucht. Mit einem klaren Befund, sagt Gregor Kreber.
Untersuchung hat aufgezeigt, dass zwar die überwiegende Mehrheit der Geschäftsberichte verständlich sind, aber nur knapp die Mehrheit transparent.
So war im Geschäftsbericht von Novartis zwar zu lesen, dass Daniel Vasella nach seinem Abgang marktgerecht entschädigt werden soll. Was das heißt, wurde jedoch verschwiegen, sagt Stefan Hostetler, Vergütungsexperte und Lehrbeauftragter an der Uni St. Gallen.
Diese Formulierung marktgerecht ist eben für Aktionäre oft nicht nachvollziehbar. Es ist zwar ein sehr typischer Ausdruck für Gehaltshöhen, aber ich denke mir, dass in speziellen Situationen ohne weiteres auch dies mit Zahlen unterlegt werden kann.
Denn, so zeigt der Fall Vasella, dass sich hinter dem Wort marktgerecht ein Betrag von 72 Millionen Franken versteckte, das konnte sich niemand vorstellen. Auch die Anlagestiftung Ethos bekam auf entsprechende Fragen keine Antworten, sagt Dominik Biedermann.
Man hat uns gesagt, warten Sie jetzt 2, 3 oder 5 Jahre, bis Herr Vasella geht, und dann werden wir Ihnen mehr Informationen abgeben. Vor 2 Wochen hatten wir immer noch keine zusätzliche Information bekommen. Es ist erst letztes Wochenende, dass alles sehr rasch gegangen ist.
Der Fall Vasella zeigt also, oft fehlen in den Vergütungsberichten die wichtigsten Details. Die Aktionäre können sich so gar kein Bild machen, was für Risiken oder mögliche Zahlungen auf eine Firma zukommen. Das müsse verbessert werden, fordert Gregor Gräber von Z-Capital.
Unsere Anforderungen an die Publikationen sind, dass es zum einen wahre Werte darstellt, dass es nachvollziehbar und berechenbar ist und dass es eben nicht nur aktuelle, sondern auch zukünftige Verpflichtungen im Geschäftsbericht publiziert werden.
Nach Meinung des Vergütungsexperten Stefan Hostetler sind die Weichen Richtung mehr Transparenz bereits gestellt.
Aus meiner Sicht wird das sich dahingehend ändern, dass gewisse Informationen dargelegt werden müssen, wie eben in Zukunft solche Zahlungen aussehen können. Und damit kommt es auch zur größten Transparenz für die Aktionäre, wenn sie dann darüber befinden müssen.
Denn, so Hostetler weiter, wie immer auch die Abstimmung am 3. März über die Abzockerinitiative ausgeht, klar sei, die Firmen müssten in Zukunft den Aktionären genauere Informationen zur Verfügung stellen, damit diese in vollem Wissen über die Vergütungssysteme entscheiden können.
Der Skandal rund ums Pferdefleisch nimmt immer neue Wendungen und immer betrifft es Fleisch, das im Ausland produziert worden ist. Warum produziert eigentlich die Schweiz nicht selbst mehr Pferdefleisch im Inland? Heute stammen nicht einmal 10% des Rossfleisches, das in der Schweiz auf dem Teller landet, aus dem Inland. Evelyn Kobler ist der Frage nachgegangen und hat einen der wenigen Schweizer Pferdemetzger besucht in der Region Zürich.
Der Laden fällt kaum auf, mitten in Rüti im Zürcher Oberland an einer Durchgangsstrasse. Wer trotzdem Notiz nimmt von der Metzgerei, wird mit einem großen Schild auf die Spezialitäten des Hauses hingewiesen. Pferdefleisch aus der Schweiz. Der Laden drinnen ist überschaubar, schlicht, aber ansprechend. Eine typische Dorfmetzg. Chef im Haus ist Benno Reimann. Er, weiße Metzgermantel über dem Karohemd, Ärmel hochgekrempelt. Er ist schon seit 17 Jahren im Geschäft. Stolz führt er heute diese Metzgerei mit einer Handvoll Angestellten. Als Junge habe er allerdings andere Träume gehabt.
Also ganz am Anfang hatte ich immer im Kopf, ich will etwas mit Tieren machen. Und am liebsten im Zoo als Zoowärter, Tierpfleger, hätte ich am liebsten gemacht. Und das hat mir die Berufsberatung alle ausgerichtet, das hat keinen Beruf. Und dann habe ich gedacht, ja, was soll ich jetzt?
Letztlich eiferte er seinem Götti nach, wurde Metzger. Das sei gut so, sagt Reimann strahlend in seinem kleinen Büro. Von dort aus hatte die Ladentheke im Auge. Doch es ist ruhig heute. Ferienzeit. Mit dem Fleischskandal habe die Ruhe nichts zu tun, sagt er. Sein Pferdefleisch stamme ja alles aus der Umgebung. Benno Reimann liebt seinen Beruf, auch wenn sein Job als Pferdemetzger nicht immer einfach sei. Etwa dann, wenn ein Reiter mit seinem Pferd zu seinem Schlachthaus rauskomme.
Es ist speziell, die Emotionen mit dem Lieferant. Wenn der Reiter das Ross bringt, ja, es ist nicht immer schön, aber es ist unser Business.
Sein Business, ein Schlachthaus für Pferde. 2 bis 3 braucht er pro Woche für seinen Laden, alle aus der Region, aus dem Zürichbiet oder auch mal aus dem Bündnerland. Früher habe er fast die Hälfte der Tiere von Bauern bekommen, aber die 500 bis 800 Franken, die er pro Pferd bezahle, die rechneten sich für die Landwirte nicht. So kommt es, dass Reimann mittlerweile vor allem Tiere von Privaten bekommt. Ausrangierte Reitpferde.
Früher hat man in der Schweiz um die 4'000 Grossgemetzger, und jetzt sind es nur 3'000. Und das kommt mit dem Haustier. Die Haustiere, die werden eingeschläft und können nicht verbrennen. Also auf gut Deutsch tut man gutes Fleisch verbrennen, das man nachher im Ausland holen muss.
Einmal im Jahr muss auch der Dorfmetzger von Rüti Pferdefleisch aus dem Ausland zukaufen. An Weihnachten. Dann sei die Nachfrage zu groß, das heimische Angebot zu knapp. Dann greift er auf eine Farm in Kanada zurück.
Bevor ich mich selbstständig gemacht habe, bin ich selber in Kanada gsi, habe den Betrieb angeschaut und hatte damals das Gefühl, es sei ein guter Betrieb, man kann das akzeptieren. Wenn man heute zum Teil Bilder sieht, muss man sagen, woher kommen die Bilder? Ich kann mir es nicht vorstellen.
Benno Reimann vertraut darauf, dass sein Lieferant gut geschäftet. Kontrollieren tut er das nicht, da verlässt er sich auf die Behörden. Denn letztlich fehlt schlicht der Druck der Kundschaft.
Der Weihnachten dann ist ein riesiger Rummel und da fragt kein Mensch, woher das Fleisch kommt und wie das gehalten worden ist. Aber das ist nicht bloß beim Rostfleisch, sondern beim anderen Fleisch. Also.
Das dürfte an den nächsten Weihnachten kaum anders sein. Bis dann sind die aktuellen Schlagzeilen rund ums Pferdefleisch längst vergessen.
Evelyn Kobler, es ist 9:09. Arme Exportindustrie, denkt man oft. Dabei geht es einem großen Teil der Unternehmen besser, als man meinen könnte. So exportierten Schweizer Unternehmen im Januar deutlich mehr Waren als vor einem Jahr. Ganze 4,5%. Und das trotz des starken Frankens. Im Ausland gefragt sind nicht nur Schweizer Uhren, sondern überraschenderweise auch Getränke. Was es damit auf sich hat, weiß Ivan Lieberherr.
Schokolade und Käse waren lange die Exportschlager der Schweiz. Das war einmal. Heute führen andere Nahrungsmittel die Exportliste an. Nespresso-Kaffeekapseln und das Energy-Getränk Red Bull, wie Matthias Pfammatter, Ökonom bei der Zollverwaltung, sagt.
Die ursprünglich klassischen Schweizer Identifizierungsprodukte, die sind jetzt ein bisschen in den Hintergrund getreten und durch diese zwei Produkte abgelöst worden.
Und diese zwei Produkte haben dem Außenhandel im Januar Auftrieb gegeben. Die Getränkeexporte legten im Vergleich zum letzten Jahr um die Hälfte zu. Das ist vor allem Red Bull zu verdanken, das der österreichische Produzent auch im St. Galler Rheintal abfüllt.
Der Hintergrund ist der, dass das Unternehmen vor Jahren bereits seine Produktionslinie hier in der Schweiz eröffnet hat und hier jetzt auch kontinuierlich die Kapazität steigert und von der Schweiz aus ganz Europa oder zum Teil sogar weltweit diese Auslieferungen macht.
Das Gleiche gilt für die Herstellung der Nespresso-Kapseln. Eine Erfolgsgeschichte, sagt Matthias Pfammatter von der Zollverwaltung.
Auch hier sehen wir, dass diese Neueröffnungen von Fabriken im Waadtland und in Fribourg, dass sich hier eben auch die Kapazitätssteigerung eben im Export niederschlägt.
Der Boom der Getränkeexporte nahm seinen Anfang bereits 2005. Damals haben die Schweiz und die Europäische Union Zölle für jene Nahrungsmittel gestrichen, die agrarpolitisch unumstritten sind. Das stärkte den Standort Schweiz, neue Arbeitsplätze wurden geschaffen. Daran hat sich bis heute nichts geändert, im Gegenteil. Trotz des starken Frankens, der Schweizer Exporte verteuert, haben Red Bull und Nespresso die Produktion hochgefahren.
Es ist sicher so, dass die Schweiz als Standort, als Produktionsort nach wie vor attraktiv genug ist, um das zu machen.
Das belegen die Zahlen. Im Januar exportierte die Schweiz Getränke im Wert von fast 190 Millionen Franken, dazu Kaffee für 170 Millionen. Die Schokoladeausfuhren erreichten hingegen knapp 60 Millionen, beim Käse waren es noch 50 Millionen Franken. Trotz schöner Wachstumsraten.
Die Nahrungs- und Genussmittelindustrie trägt zum Gesamtexport mit einem Anteil von 4% halt eher in kleinem Rahmen bei.
Am wichtigsten sind Pharma und Chemie mit Abstand. Der zweite Pfeiler, die Maschinen- und Elektroindustrie, verbuchte erneut ein Minus. Allerdings, der Rückgang hat sich gegenüber den vergangenen Monaten verlangsamt. Zum ersten Mal seit anderthalb Jahren nahmen die Ausfuhren von Textilmaschinen zu. Diese gelten als Indikator für den Zustand der Weltwirtschaft. Das lässt Gutes erhoffen für das laufende Jahr.
Schon die letzten Wahlen in Kenia waren blutig. Bei der Präsidentenwahl brach ein Bürgerkrieg aus, ein Gewaltexzess, der das Touristenland in Ostafrika an den Rand des Ruins brachte. Auch diesmal sieht es nicht gut aus, jetzt vor den Präsidentenwahlen im März. In den letzten Monaten sind etwa 300 Menschen bei Unruhen getötet worden. Und einer der Präsidentschaftskandidaten muss sich vor dem Internationalen Strafgerichtshof verantworten, wegen der Gewalt bei den letzten Wahlen. Aus Nairobi berichtet Patrick Wilser.
Eine Wahlveranstaltung in einem Park in Naivasha, 100 Kilometer westlich von Kenias Hauptstadt Nairobi. Was in der Schweiz eine demokratische Routine ist, weckt hier in Kenia schlimmste Erinnerungen. Als es nach den letzten Wahlen zu Unruhen kam, starben mehr als 1000 Menschen. 650.000 verloren ihr Zuhause. Joseph Mililu erzählt, was damals in seinem Dorf geschah.
They burgled our buildings, our businesses. They were all burnt down. The roads were all blocked.
Sie haben unsere Häuser und Geschäfte geplündert. Auf den Straßen hatte es überall Blockaden. Wir flüchteten in die Kirche und nur dank einer großen Polizeieskorte konnten wir die Stadt verlassen. Von Kisumu kamen wir in 11 Tagen hierher in dieses Lager und bekamen Zelte.
Gesühnt sind die Taten bis heute nicht. 5000 Verfahren wegen Mordes, Vergewaltigung und Raub sind einen Monat vor den nächsten Wahlen immer noch hängig. Eines betrifft das Schicksal der 24-jährigen Susan.
Ich wurde von 8 Männern vergewaltigt, bis ich bewusstlos war. Zuerst wollten sie mich offenbar verbrennen. Weil sie glaubten, ich sei tot, warfen sie mich aber nur auf den Abfall. Ich schleppte mich ins nächste Haus, wo mir die Leute zu trinken und zu essen gaben. Nach 2 Tagen ging ich ins Spital. Dort wollten sie, dass ich zuerst zur Polizei gehe, um eine Anzeige zu machen. Dort lachten sie mich aber aus und sagten, nach 2 Tagen gebe es keine brauchbaren Beweise mehr. Ich solle die Männer noch einmal aufsuchen und mich noch einmal vergewaltigen lassen. Ich würde so aussehen, wie mir das Spaß machen würde.
Vier Wochen bevor die Kenianer wieder an die Urne gehen, kann niemand sagen, ob sich in diesem Land ähnliche Tragödien wiederholen werden. Die Botschaften sind widersprüchlich. Regierungssprecher Matuhi Karluki versichert zwar gegenüber dem Schweizer Radio, dass alles gut kommt.
Take my word, like the Christian I am, that elections will be free and fair. And this government is committed.
Als gläubiger Christ kann ich hier versichern, dass die Wahlen frei und fair sein werden. Die Regierung wird alles machen, dass die Wahlen gewaltfrei ablaufen. Details, wie das geschieht, kann ich natürlich nicht bekannt geben.
Diplomaten empfehlen ihren Landsleuten dagegen, Vorräte anzulegen oder das Land zu verlassen. Und der kenianische Sänger Eric Omoni appelliert am Radio an seine Mitbürger, sich nicht gegenseitig umzubringen.
Let's love one another. Don't kill your brother. One Kenya, one nation. God bless Kenya.
Mord, Totschlag und Vergewaltigung, das wollen wir nie mehr erleben, singt Omoni. Doch bei allen schönen Tönen, die Zeichen stehen nicht besonders gut. Die Wunden sind in Kenia nicht verheilt. Die Verfahren gegen die 4 mutmaßlichen Hauptratzieher der vergangenen Wahlunruhen vor dem Internationalen Strafgerichtshof ICC sind immer noch hängig. Auf der Anklagebank sitzt unter anderem auch Uhuru Kenyatta. Dieser kandidiert in 4 Wochen auch bei den Wahlen und er hat gute Chancen, neuer Staatspräsident von Kenia zu werden. Für Alfred Mutuki eine unfassbare Situation. Er hat 2007 auf grausame Weise seine Frau verloren und wartet immer noch auf Gerechtigkeit.
The government of Kenya didn't take the actions at the beginning.
Die kenianische Regierung hat die Vorfälle nie untersucht. Wir, die Opfer, wissen dagegen sehr genau, was geschah, wer die Täter sind und wer sie unterstützt hat. Wir erwarten deshalb, dass uns endlich Gerechtigkeit widerfährt.
My expectation is to justice to be done.
Um diese Gerechtigkeit votiert sich Präsidentschaftskandidat Kenyatta sogar öffentlich. Der Internationale Strafgerichtshof wird von ihm und seinen Anhängern als exkoloniales Machtinstrument diskreditiert. Mit Lügen und ungerechtfertigten Anklagen mische sich die Weltgemeinschaft in die inneren Angelegenheiten Kenias. So lautet die Verschwörungstheorie. Die Toten und Vertriebenen sind jedoch keine Theorie, sondern eine traurige Tatsache. Rund einen Monat nach den Wahlen in Kenia beginnt in Den Haag der Prozess gegen Uhuru Kenyatta. Der Prozess wird rund ein Jahr dauern und erfordert die Präsenz der Angeklagten. Sollte Kenyatta gewählt werden, würde er sein erstes Amtsjahr nicht im State House in Nairobi verbringen, sondern in Den Haag auf der Anklagebank.
Punkt 1 wird es mit Patrick Wilsers Bericht aus Kenia. Sie ist momentan die beste, die schnellste Schweizerin auf der Skipiste, Lara Gutz, und vor den Journalisten oft die keckste. Wie sie sich gegenüber Susanne Brunner zeigte, hören Sie gleich im Tagesgespräch, nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Andrea Apül.
Im Alpenraum könnten wegen der Zweitwohnungsinitiative bis 2015 rund 8.600 Arbeitsplätze verloren gehen. Zu diesem Schluss kommt eine Studie des SECO. Die Schweizer Exportindustrie ist gut ins neue Jahr gestartet. Die Ausfuhren stiegen im Januar um 4,5% auf fast 17 Milliarden Franken. Der Bundesrat will grundsätzlich am Sonntags- und Nachtarbeitsverbot festhalten, auch bei kleinen Läden. Er spricht sich gegen einen Vorschlag der Grünliberalen aus. In Syrien werden bei einem Autobombenanschlag nach Angaben von Aktivisten mindestens 31 Personen getötet. Die Bombe detonierte vor einem Gebäude der Baath-Partei von Präsident Assad.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.